Der Podcast mit Checker Tobi.
Ich steck fest, das gibt's doch nicht. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh, diese Pampe und jetzt... Oh Mist, ich hab meinen Schuh verloren. Das kann doch nicht sein. Oh, das ist auch so kalt und überall dieser Nebel. Hallo! Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Oh, das kann nicht wahr sein. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich versinke! Oh Gott. Oh, was für ein Traum.
Zugang Checkerbude genehmigt.
Boah, was für ein Albtraum. Stellt euch das mal vor, im eisigen Moor versinken, dann seid ihr umgeben von dichten Nebelschwaden und vielleicht ja auch dem ein oder anderen Moorgeist, wer weiß.
Tobi, Schluss mit den Schauergeschichten. Das Moor ist alles andere als gruselig. Man könnte sogar sagen, es beschützt uns und vor allen Dingen unser Klima.
Ja, das stimmt, da hast du recht, Jackie. Aber du bist jetzt gerade noch gar nicht dran, denn jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zum Checkpot, in dem wir heute in die wunderbare und ganz wichtige, tolle, spannende Welt der Moore abtauchen. Oder vielleicht besser nur so ganz leicht einsinken. Und ich freue mich total, dass ich wie immer nicht alleine in der Checkerbude stehe, sondern ich habe eine neue Kollegin an meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hier ist...
Rosa. Ich freue mich auch total, dass ich heute dabei sein darf. Und ich bin schon sehr gespannt, was heute alles passieren wird.
Und ich auch. Es ist mir eine Ehre, dass du mich hier unterstützt. Und wir haben uns ein tolles Thema vorgenommen. Moore. Hast du irgendwas mit einem Moor zu tun? Warst du schon mal in einem Moor?
Ich war nicht richtig in so einem Moor, aber ich war schon mal bei den Osterseen. Mhm. Das ist in der Nähe von dem Starnberger See.
Bei München?
Genau. Und es ist so ähnlich wie so ein Moor.
Und wie war das dort?
Ich kann mich noch daran erinnern, dass es mir sehr gut gefallen hat.
Ich dachte auch immer, ich war noch nie in einem echten Moor. Und dann ist mir kürzlich, als ich gedacht habe, so, ah, jetzt fahre ich gleich in die Checkerbude zu Rosa, ist mir eingefallen, ich glaube, ich war doch schon mal. Und es ist noch gar nicht so lange her, als ich mit Freunden spazieren war, auch in der Nähe von einem See südlich von München, in der Nähe vom Staffelsee, mhm, sind wir in einem Wald falsch abgebogen und plötzlich sind wir wirklich mit unseren Füßen so richtig krass eingesunken. Das war, glaube ich, doch eine Moorfläche.
Oh, seid ihr da schon wieder rausgekommen?
Mit pitschnassen Socken, kann ich so sagen. Kurz davor wurden wir von wilden Kühen gejagt. Das war richtig gruselig. Aber jetzt interessiert mich erstmal, was du für Checkerfragen dabei hast.
Meine erste Frage ist... Was sind eigentlich Moore? Meine zweite Frage lautet, wie können wir unsere Moore schützen? Und drittens, kann man im Moor wirklich versinken?
Fantastische Fragen. Ich würde sagen,
das checken wir für euch.
Jackie, kannst du uns ein paar Moor-Sounds raussuchen? Das wäre cool.
Ich habe mal eine Wattwanderung gemacht, aber das ist ja kein so richtiges Moor. Aber das ist man auch immer so eingesunken in so welchen Löchern.
Und das macht auch so nett.
Genau. Da bin ich in einem Moor so ein bisschen eingesunken und dann fast stecken geblieben.
Ja, das ist genau das, was so gruselig ist daran.
Ja.
Es wird ja oft von Moorgeistern gesprochen.
Ja.
Wenn du einer wärst, wie sähst du aus?
Ich hätte so ein Bärenpelz vielleicht.
Oh, aha.
Und vielleicht so Igelstachen am Rücken.
Oh, wow.
Und so Tatzen.
Du wärst eine Mischung aus vielen Tieren.
Ja.
Und würdest du über das Moor kriechen, laufen, rennen, fliegen oder wie wärst du unterwegs?
Oh, fliegen ist natürlich toll, aber ich glaube, ich würde eher so auf vier Beinen so auch schnell sein, ja.
Okay, cool. Ich glaube, ich wäre eher so ein klappriges Skelett-Moor-Monster, das manchmal irgendwie so ein Stück von seinem Skelett verliert und dann so ein bisschen klapprig so, oh Mist, da ist mein Arm irgendwo noch.
Ja.
So wäre ich.
Okay.
Jetzt aber Fakten statt Blubbern. Moore sind sogenannte Feuchtgebiete, eine schwammähnliche Mischung aus festem Land und Wasser. Moore gibt es auf der ganzen Welt. In Deutschland sind sie vor Tausenden von Jahren am Ende der letzten Eiszeit entstanden. Die Moorfläche ist ungefähr vergleichbar mit der Größe von 2 Millionen Fußballfeldern. Moorgebiete sind das Zuhause vieler seltener und bedrohter Pflanzen und Tiere.
Danke für die vielen Infos, Jackie. Sag mal, Rosa, hättest du das gedacht, dass wir so viel Moorfläche in Deutschland haben?
Nee.
Das ist ja crazy.
Ja, das ist voll cool.
Liebe Rosa, ich habe dir heute 2 Überraschungen mitgebracht.
Ui, da bin ich ja gespannt.
Guck mal, die erste hast du hier auf diesem Teller. So.
Und was ist die zweite?
Das verrate ich dir später. Jetzt sag erstmal, was auf dem Teller drauf ist.
Also das ist sieht ein bisschen aus wie Stroh oder Heu.
Mhm.
Und es fühlt sich trocken und es ist sehr bröselig.
Mhm.
Hat auch so kleine Blätterchen oder so Blätterfitzel.
Welche drin. Farbe hat's?
Es ist braun, also so gelbbraun, hellbraun, ganz hell.
Und riecht's nach irgendwas?
Also es riecht sehr ein bisschen trocken.
Aha.
Und ja, auch so heuig, also wie auf so einem Bauernhof. Oder es, also riechen kann man nicht so gut sagen, weil es hat keinen starken Geruch, aber
ja,
auch keinen, also es ist eher so einen ganz leichten. Und
kannst du dir denken, was ich dir da mitgebracht habe?
Es sieht aus wie getrocknetes Moos.
Es ist Moos, genau wie du sagst. Und es ist getrocknetes Moos und nicht irgendeins, sondern das ist Torfmoos. Also weil ein Moor, wie wir ja gerade heute besprechen, besteht aus Torf. Und Torf, das ist sowas wie feuchtes, erdiges Gemisch von Dingen. Und dieses Torfmoos hast du jetzt vor dir. Und da sind dann natürlich noch ganz viele andere abgestorbene Sachen mit drin, Teile von anderen Pflanzen und so weiter. Aber weißt du, was das Besondere an diesem bisschen Torfmoos ist, das du da hast?
Nö.
Ich habe dir noch was anderes mitgebracht. Guck mal, was daneben steht.
Eine Wasserflasche.
Und warum glaubst du, bringe ich dir Torfmoos in trockener Form und eine Wasserflasche mit?
Damit ich das Wasser übers Torfmoos kiffe?
Genau, ja. Mach doch mal das ein bisschen nass. Du kannst ja mal ganz vorsichtig dosieren, weil es könnte sein, dass das Moos vor dir Durst hat.
Durst.
Und genau, wenn du es einfach vorsichtig drüber schütten. Und was passiert?
Das Moos saugt es irgendwie ein bisschen auf. Also es bewegt sich auch so ein bisschen.
Aha.
Als würde es so da drin so schwimmen ein bisschen.
Du kannst ja mal wirklich das jetzt noch mal ein bisschen was angießen, ganz bisschen, und dann stellst du es mal zur Seite und wir gucken später mal, was damit passiert, okay?
Okay.
Torfmoose können sehr viel Wasser aufnehmen und speichern. Sie sind so ähnlich wie ein Badeschwamm.
Jackie, du sollst nicht alles schon verraten.
Ja, aber apropos speichern, muss ich euch doch noch das Wichtigste erzählen. Moore haben Superpower. Sie können enorme Mengen von Kohlenstoffdioxid, kurz CO2, schlucken. Kein anderer Lebensraum speichert mehr CO2 als nasse Moore, nämlich doppelt so viel wie alle Wälder der Erde zusammen. Die Feuchtgebiete nehmen das klimaschädliche Gas auf und wandeln es um.
Naja, aber das klingt ja richtig, richtig, richtig gut. Man muss wissen, CO2 spielt eine wichtige Rolle bei der Klimakrise. Zu viel CO2 ist gerade in unserer Atmosphäre. Und wenn Moore das aufnehmen, dann könnten die doch gegen den Klimawandel helfen, oder, Moore?
Das können sie durchaus. Das Problem sind allerdings, wie so oft, die Menschen.
Ach, es ist immer das Gleiche.
Sie haben schon viel zu viele Moorflächen zerstört und ausgetrocknet. Diese kaputten Gebiete setzten dann die großen Mengen an CO2 wieder frei und belasten somit das Klima. Und ohne Moor kein Klimaschutz. Ist das Moor in Gefahr, seid ihr Menschen es auch.
Krass.
Das hätte ich jetzt echt nicht gewusst. Aber wieso können wir dann nicht einfach da etwas dagegen tun?
Ich glaube, das sollten wir. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir einfach gleich mit dem Checkpot weitermachen. Aber vielleicht mal zu deiner ersten Checkerfrage. Ist die damit geklärt?
Ja.
Siehst du direkt vor dir diesen moosgrünen Gecheckknopf?
Ja.
Dann kannst du da bitte mal richtig ordentlich kräftig draufhauen. Moore bestehen aus Torf und sind ein ganz besonderer Lebensraum. Sie sind super wichtig im Kampf gegen den Klimawandel.
Gecheckt! Tobi?
Ja?
Meinst du, Jackie kann uns auch so ein paar Gruselgeschichten vom Moor erzählen? Da gibt es doch so viele,
ja,
oder?
Ja, es gibt richtig viele. Meinst du so Mythen und Sagen und Legenden, also diese ganzen geheimnisvollen Dinge, die irgendwie mit dem Moor zu tun haben?
Ja, also von Hexen und Gruselgeistern, versunkenen Dörfern und vielleicht Moorgeistern und Monstern.
Also ich, bevor wir Jackie fragen, würde mich ja interessieren, was du da schon so gehört hast, weil du scheinst dich ja schon eh gut auszukennen.
Also ich höre manchmal die drei Ausrufezeichen.
Mhm.
Da geht es um so ein Mädchen, um so ein Skelett, das wurde im Moor gefunden.
Mhm.
Und es ist noch total gut erhalten, weil das Moor ja so feucht ist und so.
Ja, ja,
es hat
ja
noch alle Zähne und auch sogar seine Haare gibt es noch.
Krass.
Die drei Ausrufezeichen sind so Detektivinnen.
Ja.
Und die wollen dann so herausfinden, wo wo das herkommt und wie alt das Mädchen geworden ist, weil es sollte in ein Labor gebracht werden, wo es dann untersucht wird und wo man dann weiß, das war so und so Jahre alt, das waren seine Lieblingsessen und so. Das konnte man tatsächlich immer noch rausfinden.
Krass.
Jeder einzelne Knochen wird von dir untersucht. Das fändest du ja auch nicht so toll.
Das fände ich nicht so toll. Aber genau. Ich habe ja schon gesagt, ich wäre ja ein klappriges Knochenmonster, wenn ich im Moor bin. Insofern wäre es auch egal.
Ja, genau.
Jackie, was meinst du denn? Hast du so ein paar Geschichten für uns?
Tja, Schauermärchen aus dem Moor. Da gibt es unzählige Sagen von Mooren, die ganze Dörfer und Städte verschlungen haben. Geister, die im Nebel aus dem Moor auftauchen. Oder hüpfende blaue Flammen. Angeblich die Seelen der im Moor Verstorbenen, die keine Ruhe finden. Manchmal auch in Form von Kobolden oder anderer Märchenwesen. Aber wisst ihr was?
Ja, was denn? Jetzt mach's nicht so spannend.
Datenbanken haben es nicht so mit Moormythologie und anderen Schauermärchen. Ich liebe die Fakten und die Wissenschaft. Deswegen informiere ich euch jetzt lieber zum Beispiel über die leicht übel riechenden Faulgase, die dem uralten Moor entsteigen und sich beim Austritt aus dem Boden sogar selbst entzünden können. So viel zu den hüpfenden blauen Flammen.
Okay. Okay, also man könnte sagen, das Moor kann pupsen, wenn man so will, durch die ganzen Gase. Und diese Pupse kann es ohne Streichholz oder Feuerzeug auch noch selbst anzünden. Und das gibt blaue Flammen und okay. Vielen Dank für diese hochwissenschaftliche Information, liebe Jackie. Ich würde sagen, wir machen mit deiner zweiten Frage weiter, Rosa. Einverstanden?
Okay. Meine zweite Frage lautet, wie können wir unsere Moore schützen?
Wir wissen jetzt ja schon, dass die Moore wichtig sind fürs Klima, aber wissen auch, dass sie gefährdet sind.
Genau, und dagegen muss man doch was tun können.
Ja, also was hältst du davon, wenn wir mit einer Moorexpertin telefonieren?
Oh ja, sehr gerne.
Dann rufen wir mal Elisabeth Pleil an. Die ist nämlich Expertin für Moorrenaturierung. Und wenn sie rangeht, kann sie uns bestimmt helfen.
Hallo, hier ist Elisabeth Pleil.
Hallo Elisabeth, hier sind Tobi.
Und Rosa.
Ja, hallo.
Du machst ja Moorrenaturierung. Ist ein schwieriges Wort, aber was genau bedeutet das eigentlich?
Das bedeutet, dass man die Voraussetzungen wieder schafft, dass das Wasser im Moor bleibt. Mhm. Und das Wasser wird deshalb fast ausnahmslos aus allen Mooren bei uns herausgeführt, weil jedes Stückchen Erde auch mal genutzt werden musste in Notzeiten, auch was heute vielleicht ganz wild und sich selber überlassen aussieht. Also überall in den Mooren sind Gräben drin, die das Wasser meistens völlig unnötig herausführen und dort Querregel einzubauen, damit das Wasser im Moor bleibt. Das ist die Moorrenaturierung.
Wenn du Querregel sagst, wieso Staudämme, damit das Wasser wieder drin bleibt?
Ganz genau. Und ganz einfach werden die mit dem Material von vor Ort gebaut, mit Torf. Und der wird teilweise auch unterstützt durch querliegende Holzstämme oder durch Bretterwände.
Und dann macht man eben diese Gräben wieder zu.
Ja.
Das Wasser fließt nicht mehr aus dem Moor ab und es wird irgendwann wieder feucht und bleibt nicht trocken, weil das Wasser immer wegfließt.
Ganz genau. Denn nur unter ganz nassen Bedingungen können die Moore erhalten bleiben und auch wieder wachsen.
Mhm. Und jetzt interessiert uns natürlich vor allem, weil es geht ja um Moorschutz, was genau macht ihr dann?
Um die Moore auch wieder renaturieren zu können, muss man natürlich ganz genau wissen, was vor Ort los ist. Wo sind die Gräben? Wie steil ist das Gefälle? Also wie schnell wird das Wasser abgeführt? Denn je steiler das Gefälle ist, desto mehr Querregel muss man dann einbauen, damit an jeder Stelle auch das Wasser drin bleibt.
Angenommen, das ist dann erledigt und ihr habt die Fläche wieder so hergestellt, dass sie wieder zu einem richtig schönen, feuchten Moor werden könnte. Gehst du dann mit einer Gießkanne drüber oder wie macht ihr das denn wieder nass?
Das ist der Witz, dass allein das Regenwasser oder auch das Grundwasser, das dort an diesen Standorten vorhanden ist und das dann nicht mehr aktiv weggeleitet wird, das führt dazu, dass die Moore wieder wachsen können.
Und wenn sie wieder feucht sind, speichern sie wieder CO2 und sind wieder gut fürs Klima.
Ganz genau. Vor allen Dingen, sie geben kein CO2 frei.
Verstehe. Das heißt, hauptsächlich geht es darum, die Gräben zuzumachen und dann müsst ihr eigentlich nur abwarten und der Regen macht den Rest und das Moor ist wieder ein fittes Moor.
So ist es.
Und sag mal, hast du für Rosa, mich und für alle, die gerade zuhören, vielleicht noch einen Tipp? Was kann denn jeder Einzelne, der jetzt nicht in der Lage ist, ein Moor wieder zu vernässen, machen, um die Moore zu schützen?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind alle irgendwo am Torfverzehr beteiligt.
Torfverzehr, was heißt das?
Der Torf wird ja komplett in Luft aufgelöst, wo er trocken ist. Also er verzehrt sich praktisch von alleine, wie wenn man ihn verbrennen würde, aber man braucht gar keine Flamme dran halten. Allein dadurch, dass der Sauerstoff drankommt, wird er von Mikroorganismen komplett in Gase aufgelöst, die allesamt klimawirksam sind.
Klimawirksam heißt dann eben, sie sind schlecht fürs Klima.
Ja, und wenn wir Torferden verwenden, und das passiert schnell, also wenn es auch nur der Blumentopf im Zimmer ist oder großflächiger Blumenerde für den Balkon oder für den Garten, da kann man wirklich drauf schauen. Da gibt es jetzt schon gute Torfersatzstoffe und da hat man viel experimentiert, um weniger Torf zu verbrauchen. Torf ist noch immer das Einfachste für die Gärtner, aber man kann es vermeiden.
Ah, das heißt, wenn man Erde einkauft, wirklich im Supermarkt, im Gartencenter darauf achten, dass man Erde kauft ohne Torfzusatz?
Ja, genau. Das steht auch auf den Blumenerden drauf, aus welchen Bestandteilen die sind.
Okay.
Und Komposterde selber machen, wenn man einen Garten hat. Das hilft halt auch, dass man erst gar nicht die Plastiksäcke besorgen muss und Gefahr läuft, dass man Torf kauft.
Das ist ein super Tipp. Das machen wir in der Checker-Redaktion und meine Eltern machen das auch. Und am Ende kommt Humus raus und man hat Erde ohne Torf.
Sehr gut.
Elisabeth, vielen Dank für deine Zeit. Du hast uns sehr geholfen.
Super.
Bis dann. Mach's gut. Tschüss.
Servus.
Tschüss.
Liebe Rosa, ist deine Frage damit geklärt?
Ja, jetzt weiß ich, wie meine Familie und ich das Moor richtig schützen können.
Genau. Und ich weiß es auch und alle, die uns zuhören, auch. Dann drück doch bitte nochmal den grünen Gecheck-Knopf. Das Moor braucht dringend unsere Hilfe. Deswegen ist es super, dass Leute wie Elisabeth Moorflächen wieder nass machen. Und jeder von uns kann auch was tun. Zum Beispiel, indem wir Blumenerde ohne Torf kaufen oder einen Kompost anlegen.
Gecheckt!
Liebe Rosa, was macht eigentlich unser Moos da auf dem Teller?
Ja, der Mooshaufen ist viel kleiner geworden und hat das ganze Wasser aufgesaugt.
Alles Wasser ist weg?
Ja.
Ist ja krass. Wie viel Wasser hast du da eigentlich draufgekippt?
So eine große Tasse.
Und das ist jetzt eben in dem bisschen Moos drin. Also ist da drin gespeichert.
Faszinierend.
Beschreib mal, wie sich's jetzt anfühlt.
Jetzt fühlt es sich so feucht an und wie so eine nasse Erde, die man gerade eben erst gegossen hat.
Aha. Und du, theoretisch müsste man jetzt das eigentlich auch wie so ein Schwamm auswringen können, weil das Wasser ja drin gespeichert ist.
Ja.
Ja, krass.
Wie so ein, jetzt ist es wie so ein trockener Schwamm, aber wenn man es wieder ins Wasser legt, sofort wieder nass.
Cool, oder?
Mega nass, ja, voll. Ich frage mich immer noch, ob es jetzt wirklich mit diesen Moorgeschichten und Legenden, das jetzt wirklich stimmt oder ob das alles nur erfunden ist.
In Europa sind insgesamt schon mehr als 1000 Moorleichen gefunden worden.
Boah, krass. Aber wie kommt das denn? Also, wie kommen denn Menschen tatsächlich ums Leben, wenn sie ins Moor gehen?
Das passt jetzt perfekt zu meiner letzten Checker-Frage.
Das stimmt. Dann machen wir die jetzt. Los geht's.
Meine dritte Frage lautet, kann man im Moor wirklich versinken?
So, nach allem, was wir bisher gehört haben, Rosa, was denkst du? Kann man oder kann man nicht?
Also, ich war ja schon mal im Watt und da bin ich eingesunken, aber ob das im Moor so wirklich ist? Also, ich kann mir jetzt nicht so gut vorstellen, in so einer Wiese zu stehen und dann plötzlich einzusinken.
Mhm.
Aber ich war da ja schon mal bei sowas Ähnlichem und da war dann unter diesem Tor, also unter diesem Moos, war da dann noch so Luft.
Mhm.
Wie so ein Kissen. Ich glaube schon, dass man da versinken kann, weil da muss es ja auch so Matschlöcher geben und so.
Also versinken wirklich bis zur Stirn?
Das kann ich mir nicht so gut vorstellen, aber es könnte ja sein.
Weißt du was, wir fragen einfach unsere geliebte allwissende Datenbank Jackie.
Das Beste, was ihr machen könnt. Die letzte Checker-Frage ist ziemlich leicht zu klären. Tatsächlich kann man im Moor einsinken, aber nicht versinken oder gar untergehen. Das hat physikalische Gründe, nämlich, dass der Moorschlamm eine größere Dichte hat als der menschliche Körper. Deshalb können Menschen dort nicht untergehen. Trotzdem kann es im Moor sehr gefährlich werden, da man stecken bleiben kann. Es braucht dann enorme Kräfte, um sich wieder zu befreien. Der Körper kühlt im kalten Schlamm schnell ab und im schlimmsten Fall erfriert man.
Oh wow. Okay, und das ist dann tatsächlich auch der Grund, dass es tatsächlich Moorleichen gibt. Die Leute sind erfroren.
Leider ja. Steckt man bis zur Brust im Moor, kann man sich ohne Hilfe kaum befreien. Und so kam es vermutlich in den meisten Fällen zu den Moorleichen.
Okay, aber Entschuldigung, Jackie, dann ist das Moor schon auch ein bisschen gruselig. Also wirklich.
Ja, aber in erster Linie faszinierend und schützenswert.
Ich glaube, dem würden wir ja auch nicht widersprechen. Oder, Rosa?
Ich finde schon. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man da so bis zu der Brust so in so einem kalten Schlamm steckt und dann verhungern muss oder so.
Okay, siehst du, ich glaube, Jackie und auch Rosa, ich glaube, das ist beides so. Also es ist wichtig fürs Klima und es ist doch auch einfach ein bisschen gruselig. Der Gedanke, dass man einfach in der Natur untergeht und sich nicht allein befreien kann, ist krass.
Ja, da bin ich ganz deiner Meinung.
Ist deine Frage damit beantwortet?
Ja.
Im Moor kann man nicht wirklich versinken, also nicht untergehen. Aber schlimmstenfalls darin feststecken und dann erfrieren.
Gecheckt!
Und damit sind wir doch schon am Ende dieser Sendung.
Aber du hattest doch noch eine zweite Überraschung für mich.
Das stimmt, die habe ich. Und ich präsentiere sie dir in 3, 2, 1. Tada!
Ein Buch?
Ja.
Das Monster im Moor.
Genau. Und das ist nicht irgendein Buch, liebe Rosa, sondern das ist mein allerliebstes Lieblingskinderbuch. Als ich so alt war wie du, 9 Jahre, habe ich das wirklich, ich glaube, 5-6 Mal gelesen.
Cool.
Ne? Ich mochte das wirklich sehr, sehr gern. Und es geht um Paul und der hat das Gefühl, dass die Ferien vielleicht langweilig werden, aber dann trifft er seinen gleichaltrigen Cousin und der ist eigentlich ein ganz cooler Typ. Er verknallt sich auch in die Nachbarin Barbara. Und dann entdecken sie noch, dass da irgendwo ein Monster im Moor ist und damit erleben sie eigentlich die spannendsten Ferien, die sie jemals hatten.
Oh, wie cool.
Liebe Rosa, weißt du denn, wohin deine erste Moor-Expedition wohl so gehen wird, nachdem wir jetzt diesen Podcast gemacht haben?
Nee, ich habe noch keine Ahnung.
Ich empfehle dir das Murnauer Moos. Ist in der Nähe von München, gar nicht so weit weg. Wir können auch gerne zusammen einen Ausflug dahin machen.
Ui, das wäre natürlich cool.
Aber nimm deine Gummistiefel mit.
Oh ja.
So, und für alle, die jetzt gerade zuhören und sich auch interessieren für die Natur da draußen, ich habe noch einen Podcast, den ich euch empfehlen kann. Der heißt Das Camp in der Wildnis. Geht es um die Abenteuer einer 9. Klasse, die in einem ganz besonderen Schuljahr in Norwegen sind und dort in der Natur eine ganze Menge Abenteuer erleben und auch ganz viel miteinander erleben. Hört da gerne mal rein, findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und liebe Rosa, damit sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
We want more.
Bye, bye.
Tschüss, liebe Leute. So, und jetzt nochmal ganz kurz zurück zu deinem Moorungeheuer. Also wie wärst du? Ein Igel, ein Bär und du könntest fliegen? Das ist aber ein bisschen viel auf einmal.
Ich wäre so ein Monster, das so vielleicht Moospelz hätte. So ein Moospelz und vielleicht so Tatzen.
Ich wette, du hättest auch so richtig schlechten Atem, mit dem du die ganzen Leute weghauchst.
Ja.
Text und Regie Ursel Böhm. Sprecherin Konstanze Fennel. Redaktion Inga Novell. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.
Hi, ich bin Anne.
Ich schlafe draußen, weil es mir Spaß macht und weil es sich cool anfühlt, draußen zu schlafen.
Klingt irgendwie so gar nicht nach Schule, ist aber Realität einer 9. Klasse.
Und hier ist es auch normal, dass wir mal im Schlafanzug im Unterricht aufkreuzen oder mit Schlafsäcken im Unterricht sitzen.
Ein Schuljahr voller Erlebnisse und sehr besondere Erfahrungen im Camp in der Wildnis. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Du gehst halt einfach aufs Klo und bleibst dann da einfach so ein bisschen länger.